Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Dienstagvormittag, eine neue Ausgabe SWR1 Leute und ich begrüße ganz herzlich Marie-Luise Wolf. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Sie sind Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft und Sie sind Vorstandsvorsitzende des Darmstädter Energieversorgers Entega AG. Und gerade sind Sie sehr präsent durch Ihr Buch Die Anbetung, die Ideologie einer Superideologie. Nee, jetzt muss ich über eine Superideologie namens Digitalisierung. Man sollte dann einfach mal aufs Buch drauf gucken. Und wenn man da reinliest, dann bekommt man ganz schnell den Eindruck, dass Sie dabei eine ordentliche Portion Wut im Bauch haben. Gibt es diese Wut?
Ja, das stimmt. Das haben Sie richtig erspürt in dem Buch. Und zwar richtet sich meine Wut nicht gegen Digitalisierung an sich. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir digital uns weiterentwickeln. Aber ich bin dagegen, dass Digitalisierung als Lösung für alle und alles genommen wird. Und den Eindruck habe ich zunehmend gewonnen, so seit den 2010er Jahren, wo das Wort aus keiner Diskussion mehr wegzudenken ist. Und vor allem, weil ich so oft lese und höre, dass wir in Deutschland ja so furchtbar altmodisch sind und so furchtbar rückschrittlich und dass wir unbedingt so werden müssen wie das Silicon Valley. Und das hat mich zunehmend geärgert.
Und dann sind Sie im Silicon Valley gewesen 2016. Ich dachte immer, da darf man so als Beobachter gar nicht rein, um dann auch ein wenig zu recherchieren. Wie weit konnten Sie denn hinter die Kulissen gucken? Sie waren damals mit einer hessischen Regierungskommission dort.
Richtig. Ich war mit einer Wirtschaftsdelegation dort, des Landes Hessen. Und wie weit darf man hinter die Kulissen gucken? Wenig. Wir haben dort etwas mehr als einen halben Tag verbracht und haben uns Vorträge von Führungskräften angehört, durften auch Fragen stellen. Aber ich habe an diesem Tag eigentlich nur ein Wort in mein Notizbuch geschrieben, das hieß Smartness. Das erzähle ich auch in dem Buch. Und ich habe dann öfter mal nachgefragt, was meint ihr denn eigentlich mit Smartness? Was ist das denn? Ja, die Leute müssen einfach smart sein. Und smart ist so ein Wort, das hat mich schon öfter mal geärgert, weil ich gedacht habe, was ist denn das eigentlich? Und wenn man sich richtig überlegt, ein smarter Mensch ist eigentlich doch jemand, der einen so ein bisschen über den Tisch ziehen will, der ein bisschen gerissen ist. Und ich habe mir das dann so erklärt, smart ist heute ein der schönere Begriff oder der geläufigere Begriff für digitale Geschäfte.
Taucht ja bei Ihnen in der Energie- und Wasserwirtschaft auch vornehmlich auf. Also Smart Home ist bei Ihnen auch nicht mehr wegzudenken.
Richtig. Wir haben mehrere Anwendungen. Wir haben jetzt einen smarten Zähler, der nichts anderes ist als ein digitaler Zähler. Aber ich würde schon andere Ansprüche an Mitarbeiter in unseren Geschäften stellen, als dass sie smart sind, sondern wir brauchen gut ausgebildete Ingenieure, die müssen sich sinnvolle Dinge überlegen. Und das Wort smart ist aus meiner Sicht einer der Begriffe, die sehr stark überbenutzt werden und wo sich am Ende des Tages dann fast nichts mehr hinter versteckt.
Dann scheint es so, als würden Sie sich an den Begrifflichkeiten reiben, wie smart und Digitalisierung, aber nicht an den Inhalten.
Naja, sowohl als auch. Ja, also ich bin überhaupt nicht gegen eine Digitalisierung. Ich bin für Glasfaserausbau. Ich glaube, wir müssen als fortschrittliche Gesellschaft in der Lage sein, uns digital zu verständigen. Das haben wir jetzt gerade in der Pandemie sehr stark gemerkt, wie gut uns das geholfen hat über eine Notzeit hinweg. Man darf sich aber nichts vormachen. Wir führen heute in den Firmen, wo wir ja immer noch nicht alle an demselben Ort sein dürfen, wegen der Pandemie, sehr viele Webinare durch, auch mit vielen, vielen Menschen, 30 Menschen in einer Webkonferenz. Aber das ist natürlich etwas ganz anderes, als sich gegenüber zu sitzen und wirklich an neuen Konzepten zu arbeiten. Ich halte diese digitale Kommunikation für eine gute Überbrückungstechnologie für Zeiten, in denen man sich nicht treffen kann und auch nicht unbedingt treffen muss, ja, um sich aktuell zu halten, um sich ajour zu halten, aber wirklich neue Dinge zu entwickeln oder gar Krisenkommunikation kann man so auf diese Art und Weise nicht bewältigen.
Da würden Ihnen wahrscheinlich die wenigsten widersprechen. Jetzt kritisieren Sie die großen vier in den USA, Google, Amazon, Facebook und Apple. Im Energieversorgungsmarkt gibt es ja auch die großen vier. Sehen Sie da in Ihren Branchen nicht große Parallelen?
Also wir müssen unterscheiden zwischen Weltmarkt und deutschem Markt. Ich komme mal auf die ehemaligen großen vier in Deutschland. Die gibt es ja in dieser Form gar nicht mehr. In der Energiewirtschaft hat sich ja die Liberalisierung ereignet mit vielen mittelgroßen Unternehmen, wie ich eins führe.
Ja, aber jetzt sind es E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall immer noch die großen vier.
Naja, die sind so groß ja gar nicht mehr, sondern die haben sehr viel an ihren ehemaligen Stärken abgegeben.
Decken 80% des Marktes immer noch ab?
Nein, das stimmt nicht. Sie müssen in verschiedenen Wertschöpfungen einsteigen und dann ist es deutlich weniger. Es gibt zum Beispiel auch eine Uniper, die heute viele Kraftwerke betreibt. Wir alle, wir Regionale, betreiben Kraftwerke. Das ist schon eine deutliche Veränderung, die stattgefunden hat. Aber ich will noch mal auf die Monopole zurückkommen, die ich anspreche. Als ich angefangen habe, in der Industrie zu arbeiten, in dieser Energiewirtschaft, das war Mitte der 90er Jahre, nachdem ich von Sony kam, haben wir in Deutschland uns sehr darum bemüht, die Monopole alle aufzulösen. Ja, Ende der 90er Jahre, Börsengang der Telekom, jetzt ist der Markt frei. Auch in unserer Energiewirtschaft, jeder kann frei seinen Lieferanten wählen. Wir haben alle Monopole zerschlagen. Und jetzt sind wir in der Situation, dass eine Firma wie Google ein Weltmonopol für Suchmaschine aufgebaut hat. Weltmonopol, das hat es noch nie gegeben. Gibt keine Suchmaschine hinter Google.
Und da gibt es die Energieversorger, die jetzt auch Plattformen entwickeln, dass beispielsweise der Kunde, der sehr preisbewusst ist und immer wieder auch gewechselt hat, dass diese Interessen jetzt von den Kunden im Grunde zensiert werden, da Plattformen schauen wollen, ein Wechselkunde, der bekommt jetzt nicht das passende Angebot. Wir haben heute Morgen auch darüber berichtet, die Schufa ist daran auch beteiligt. Also das sind doch genau die Entwicklungen, die man kritisieren muss und Sie treiben solche Entwicklungen als Unternehmen voran.
Naja, wir wollen mal sehen, was die Schufa dann wirklich macht. Das ist ja erstmal eine Idee, die man kritisieren kann. Also bisher ist es so, Sie können in Stuttgart unter 500 Angeboten von Energieversorgern sich eins auswählen. Also ich glaube, mehr Freiheit geht gar nicht. Und der Wechsel von einem zum anderen Anbieter ist extrem einfach. Ja, was Ähnliches haben wir im Telekommunikationsbereich, was Ähnliches haben wir im Bankenbereich. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu Google. Ja, es gibt keine Suchmaschine im Angebot oder fast keine, die genauso gut ist wie Google. Es gibt Bing, aber es gibt keine Maschine, die so viel Daten hat, die so weltweit verbunden ist. Und das ist ein Monopol, was sich in den letzten 20 Jahren gebildet hat, wo aus meiner Sicht zu wenig darauf geachtet worden ist, dass wir Nachfolger finden. Und Google hat ganz geschickt alle, die sich gebildet haben, fast alle aufgekauft.
Und deswegen wäre meine Schlussfolgerung gewesen, dass Sie doch eine Zerschlagung des Monopols fordern. Das tun Sie nicht. Warum nicht?
Aus meiner Sicht ist das Schwierige an den Geschäftsmodellen der großen Plattformen, Google, Facebook, Amazon, dass sie Daten speichern dürfen. Und zwar über unbegrenzte Zeit. Und auf diesen Daten wird im Grunde Werbung über Algorithmen an uns verteilt, der wir nicht mehr widerstehen können. Die wird so genau durch dieses ständige Klicken und Daten liefern, werden wir so genau durchleuchtet, dass der Algorithmus genau weiß, diese Frau reagiert sensibel auf eine bestimmte Literatur oder auf einen bestimmten Wein oder auf ein bestimmtes Produkt im Modebereich. Und ich stelle ihr genau das vor die Augen. Und das geht nur über sehr lange Datenspeicherung. Deswegen.
Ja, da muss ich immer wieder zurück zu Ihrem Bereich kommen, denn die digitale Energiewirtschaft ist natürlich auch ein Thema, was Sie beschäftigt. Und bei Ihnen gibt es natürlich auch die Interessen des gläsernen Kunden, möglichst viele Daten zu erfassen, um dann ganz zielgenau Angebote zu machen. Also im Grunde könnten Sie doch mit gutem Beispiel vorangehen als Unternehmen und genau diese Daten nicht erfassen. Warum tun Sie es dann nicht?
Also ich glaube, dass wir über Daten auch bessere Produkte entwickeln können. Aber die Frage ist, wie anonymisiert benutze ich diese Daten? Wie lange darf ich die Daten speichern? Und natürlich, welchen Markt bediene ich damit? Und damit sind wir wieder bei den Monopolen. Ja, wir verkaufen nicht an die Welt ein Stromprodukt.
Und noch ein großes Stichwort, was Sie umtreibt, ist Convenience. Und da heißt es in einem Slogan immer, Convenience is King. Und Sie sagen, die Gewöhnung an Convenience macht uns asozial. Wie kommen Sie zu Ihrer Schlussfolgerung?
Also erstmal, Convenience ist in der Tat eine große neue Philosophie, die sich viele Unternehmen auf die Fahnen schreiben. Und Convenience heißt eigentlich ja bequem. ja, macht's euch doch bequemer, ja, wenn ihr bei mir seid, wird alles bequemer. Und wenn man sich viele dieser Angebote dann von Namen anguckt, dann ist es ja doch mehr Geschäftemacherei als wirklich Bequemlichkeit. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Ich habe neulich einen neuen Kühlschrank kaufen müssen und dann sagte mir der Verkäufer, wissen Sie, am besten schließen Sie sofort noch eine Versicherung ab für diesen Kühlschrank, dann haben Sie es bequemer, da brauchen Sie sich darum gar nicht zu kümmern. Da habe ich gedacht, der Versicherung, der ist doch ganz neu, geht der denn in 3 Jahren kaputt? Nein, nein, aber was sollten Sie machen? Das habe ich doch noch nie gemacht. Ja, das ist jetzt neu, aber das ist viel bequemer für Sie. Sie sind dann sofort versichert.
Und
kostet
Wolf,
auch nur 30% mehr.
Sie kennen die Schlussfolgerung, der Mensch ist bequem. Also insofern, was machen? Convenience setzt sich in so vielen Bereichen durch.
Also man soll genau gucken, ist das wirklich bequemer für mich? Ja, ich nenne Ihnen ein anderes Beispiel, Amazon. Ich kaufe einen Föhn, das Beispiel habe ich auch im Buch, will einen Föhn kaufen, 400 Angebote, die muss ich erstmal durchsehen. Das Ziel von Convenience im E-Commerce-Bereich ist Screentime. Ja, möglichst lange im Internet hängen, möglichst viele Sonderangebote anschauen, möglichst viel berieselt werden, weil dadurch verdient der E-Commerce-Anbieter Geld. Das stiehlt mir aber meine Zeit. Und wir merken das doch alle. Ja, ich mache das Internet auf und schwupp ist schon wieder eine halbe Stunde vorbei, die ich mit Sonderangeboten verbracht habe.
Woran liegt es? Ist das Bewusstsein nicht genügend geschärft? Was glauben Sie?
Also auf der einen Seite liegt es daran, sich öfter mal daran zu erinnern, womit möchte ich meine Zeit verbringen, ganz klar. Ich glaube aber, dass wir das nicht so sehr den einzelnen Menschen anlassen sollten und sagen, du bist schuld und du musst dich nur noch mehr disziplinieren und dann ist es doch alles erledigt. Sondern meine Meinung ist, die ich auch im Buch äußere, dass wir strukturell etwas dagegen unternehmen sollten, dass wir sozusagen ausgebeutet werden durch Daten.
Und so eine hohe Managerin in der Energie- und Wasserwirtschaft, wie Sie es sind, wenn Sie mit solchen Forderungen kommen, denn bei Ihnen gibt es die Forderungen nach Convenience ja genauso. Da heißt es dann Wohlfühlpakete, Licht, Wärme, Sicherheit umfassen, Convenience-Produkte. Wie reagieren denn Ihre Kolleginnen und Kollegen im Umfeld, wenn Sie mit Ihren Forderungen kommen?
Also sobald ich mit jemand länger über das Thema Internetprodukte, E-Commerce und Screentime spreche oder was passiert mit uns, ja, wir erleben das heute täglich, wir gehen über die Straße und sehen, ganz viele Menschen gucken gar nicht mehr, sondern haben einen Bildschirm vor den Augen, dann setzt sofort Nachdenklichkeit ein. Natürlich geht es nicht darum, Digitalisierung zurückzuentwickeln oder sich überhaupt zurückzuentwickeln. Darum geht es nicht, sondern es geht um einen sinnvollen Umgang mit dem, was Digitalisierung uns ermöglicht.
Sind Sie jemand, der gerne über den Tellerrand hinausschaut?
Ja, sehr gerne. Das macht mir sehr großen Spaß.
Wollen Sie mal so ein Szenario entwickeln? Wie sieht denn die Energie- und Wasserwirtschaft in 10 Jahren aus? Was hat sich alles maßgeblich verändert? Kurz gefasst.
Also wir werden auf jeden Fall in den nächsten 10 Jahren ja deutlich die Kohleproduktion drosseln, indem wir Kraftwerke vom Netz nehmen. Das ist ja beschlossen.
Datteln 4 ist gerade ans Netz gegangen.
Datteln 4 ist ans Netz gegangen. Wir haben aber die gleiche Menge gerade wieder vom Netz genommen. Und Datteln 4 ist ein Kraftwerk, was deutlich effizienter produziert als viele alte Kraftwerke, die wir jetzt runternehmen vom Netz.
Wobei die alten Kraftwerke ja nicht unter Volllast gelaufen sind, Datteln 4 schon. Also insofern wird der CO2-Ausstoß erstmal steigen.
Naja, die alten Kraftwerke, Sie können alte Kraftwerke fast gar nicht anders als unter Volllast betreiben. Je älter, je schwieriger ist es, ein Kraftwerk anzuhalten, wieder anzufahren. Also von daher, also wenn Sie den Saldo nehmen, ist es im Moment besser, Datteln 4 noch laufen zu lassen. Mit einer begrenzten Laufzeit. Also ganz wichtig ist, Kohleausstieg kommt. In 10 Jahren haben wir mehr als die Hälfte abgeschaltet. Wichtig ist aber auch, wir können nicht nur abschalten, wir müssen auch anschalten. Weil der Strom lässt sich leider nicht im Internet erzeugen, sondern müssen wir weiter sehr mühsam in Deutschland herstellen.
Dann gibt es andere Meldungen, das Wasser wird in manchen Bereichen knapp. Was glauben Sie da, die Entwicklung in 10 Jahren? Wie gehen wir als Bürger auch mit unseren Energiereserven um?
Das Wasser wird knapper durch die sehr heißen Sommer. Wir haben aber noch viele Chancen, Wasser aus unseren Flüssen umzuleiten. Dafür müssen aber neue Anlagen gebaut werden. Also das können wir auch organisieren und technologisch uns weiterentwickeln. Was für mich eine noch schwierigere Herausforderung ist, das Wasser sauber zu halten. Ja, wir haben sehr viel Nitratbelastung in den deutschen Gewässern. Wir haben eine hohe Belastung mit Medikamentenrückständen. Auch da müssen wir weiterkommen. Wie halten wir zum Beispiel Röntgenkontrastmitteln aus dem Wasser raus?
Welche Lösung gibt es da?
Ja, viele Lösungswege. Es gibt natürlich neue Filteranlagen, immer mehr Reinigungsstufen, die wir einbauen können.
Kostet alles mehr Geld?
Kostet Geld. Gerade bei Röntgenkontrastmitteln gibt es eine relativ einfache Lösung. Wenn man ein Röntgenkontrastmittel zu sich genommen hat, bitte nicht in die Toilette damit. Ja, weil die bleiben natürlich drin im Wasser.
Und Ihr Zuhause in 10 Jahren, was hat sich da mit Ihrem Umgang mit der Energie, mit Licht- und Stromquellen und Co. verändert, wenn Sie sich da in dieses Szenario reinversetzen?
Also ich glaube, dass sich im Wärmebereich, im Heizungsbereich sehr viel geändert haben wird. Wir sind ja ein Land, was immer noch einen Winter hat, was immer noch Temperaturen hat, wo wir heizen müssen. Und wir kommen auf immer neue Ideen, was das Thema Heizen angeht. Wir machen gerade eine große Stadtentwicklung mit Geothermieanlagen, also bohren in den Boden, holen dort warmes Wasser raus.
Was auch sehr umstritten ist.
Heizen damit. Ja, keine Tiefengeothermie, sondern 100 Meter etwa oder 150 Meter. Also das wird kein Erdbeben auslösen, solche Bohrungen. Das ist eine ganz fortschrittliche Art, Wärme zu erzeugen. Ich glaube, dass sich im Lichtbereich relativ viel Richtung Energieeffizienz, also Sparen von Strom, entwickelt haben wird. Ich bin nicht so dafür, überall Sensoren einzubauen in den Häusern, weil wir das Stück zum Lichtschalter ruhig auch nochmal gehen können. Das ist für unsere Gesundheit auch nicht so schlecht.
Bei Ihnen kein Smart Home, höre ich daraus. Sie haben über den Tellerrand hinausgeguckt und sich mit Start-ups und Start-up-Kultur befasst. Wobei ich könnte mir vorstellen, bei Ihnen im Bereich Energie- und Wasserwirtschaft gibt es das auch. Was sind da so die neuesten Ideen?
Ja, es gibt tolle Startups im Energiebereich. Wir haben zum Beispiel ein Startup, was wir auch fördern. Das hat ein intelligentes Heizungsthermostat erfunden. Ja, das ist einfach ein neues Thermostat, diese Drehschraube, die jeder am Heizkörper hat. Und dieses neue Thermostat kann wahrnehmen, ob jemand im Raum ist oder ob niemand im Raum ist. Sorry, wenn jemand im Raum ist, wird die Heizung hochgestellt. Wenn niemand im Raum ist, wird die Heizung selbstständig runtergeregelt. Also man braucht nicht mehr an irgendeinen Drehapparat zu gehen oder jeden Heizkörper runterzudrehen, sondern auch wenn man noch keine zentrale Heizung hat, macht es das Thermostat.
Wobei ich Sie gerade noch im Ohr hatte mit der Zukunftsaussicht, wo Sie gesagt haben, ah ja, in 10 Jahren hoffentlich gehe ich dann noch zum Lichtschalter und drücke selbstständig an und aus. Also bei der Heizung wollen Sie es dann aber nicht.
Naja, also es gibt schon Effizienzpunkte, die wirklich wichtig sind. Und eins davon, ein Punkt ist, dass wir weniger Heizenergie verbrauchen sollten. Und dazu ist so ein Thermostat einfach eine ganz tolle Lösung.
Zurück zu Startups und zur Startup-Kultur, denn da kritisieren Sie einiges. Was ist Ihnen da aufgestoßen?
Ja, also aus meiner Sicht gibt es ganz tolle Startups, die wirklich gute Sachen entwickeln. Aber es gibt leider auch oft die Meinung oder die Utopie, dass ein Startup ein kleines Unternehmen ist, was in 0,nichts Milliarden verdient mit ein paar Computern und ein paar Programmierern. Und das ist natürlich eine schöne Idee, die aber niemals wahr ist. Weil um wirklich sinnvolle, zum Beispiel technische Produkte zu entwickeln, das machen ja auch Startups, braucht man erstmal eine Menge Geduld, auch eine Menge Zeit und eine sehr gute Idee. Und da gibt es viele Unternehmen inzwischen, auch da viele aus dem Silicon Valley, die Ideen verkaufen, die nicht so sinnvoll sind.
SAP gilt als letztes international erfolgreiches deutsches Technik-Startup. Wo mangelt es denn bei uns in Deutschland?
Naja, SAP ist, glaube ich, kein Startup mehr.
Naja, man sagt immer noch, das gilt 1972 gegründet. Natürlich ist es das nicht mehr, aber daraus ist das entstanden.
Ja, also ich halte Startups für sozusagen Keimzellen von Unternehmen für ganz wichtig. Ja, da gibt es überhaupt kein Vertun. Aber es gibt heute viele Startups, die gegründet werden, um Investorengeld anzuziehen, die schon einen genauen Exit-Zeitpunkt haben. Also nach 5 Jahren müssen wir an die Börse gehen, egal ob wir Geld verdienen oder nicht. Also ein Startup, über das viel gesprochen wird, ist zum Beispiel Uber. Ja, oder ein anderes Startup, über das gerade viel gesprochen wird, ist die Firma Deliveroo Hero, ein Essenslieferdienst.
Der auch an die Börse gehen soll.
Der auch an die Börse geht, ist schon im DAX. folgte Wirecard, hat noch nie Geld verdient, ja, beschäftigt jede Menge Fahrradkuriere, die in Deutschland nicht fahren, weil sie den Mindestlohn hier nicht bezahlen. Und da kann man sich ein paar Gedanken drüber machen.
Und im Grunde appellieren Sie immer an das Bewusstsein. Also das fällt auf bei all Ihrer Kritik. Was ist das Problem? Also unserer Wirtschaft ist das Bewusstsein nicht vorhanden, weil immer das schnelle Geld im Vordergrund steht?
Also Bewusstsein heißt erstmal, sind diese Anwendungen eigentlich sinnvoll? Ja, sparen Sie Strom, machen Sie Dinge wirklich einfacher, schonen Sie die Umwelt. Sind es wirklich neue technologische Erfindungen, die uns einen Fortschritt bringen? Und Fortschritt heißt für mich Problemlösung. Sie lösen uns ein Problem.
Naja, häufig ist die Lösung, dann sind wir wieder bei Convenience, die Convenience. Bequemlichkeit.
Ja. Oder das ist ganz häufig Convenience. Ja. Oder ist es nur Convenience? So, und dass in diese Startups oft so viel Geld hineinfließt, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir in einer Zeit leben, wo Zinsen auf Konten kein Geld mehr bringen und viel Geld in Umlauf ist und viel Geld sozusagen einen sicheren Hafen sucht. Und sicher heißt hier die unheimliche Geldvermehrung.
Zentrale Frage der Energiewende ist deren Finanzierung. Marie-Luise Wolf, die Deutschen zahlen schon die höchsten Strompreise. Was erwartet uns denn noch?
Naja, also wir kämpfen darum, dass die Strompreise runtergehen. Zum Beispiel die Geumlage soll ja in den nächsten beiden Jahren nach unten gehen, nicht nach oben. Das ist ein wichtiger Punkt, denn auch ich kämpfe dafür, dass die Preise runtergehen und nicht rauf.
Bedeutet in Prozent wie viel?
Das bedeutet erstmal 0,5 Cent pro Kilowattstunde weniger. Das ist noch nicht viel, aber wir werden in den nächsten Jahren sehen, dass sich gerade die EEG-Umlage, die ja einer der großen Preispunkte ist, im Moment rund 6,8 Cent pro Kilowattstunde, dass sie sich deutlich nach unten entwickeln wird.
Jetzt sehen wir natürlich auch Entwicklungen durch die Pandemie, dass bei den Kommunen nicht mehr so viel Geld in den Kassen landet. Die haben hohe Renditeerwartungen, natürlich auch an ihre Beteiligung an den Stadtwerken. Worauf läuft das am Ende hinaus?
Also da sehe ich im Grunde die Aussichten positiv, weil wir gehen von den großen Kraftwerken weg, da waren wir ja eben schon. Und wir brauchen viele Unternehmen und auch Stadtwerke, die in ihren Regionen andere Erzeugungsanlagen bauen und dort investieren. Ja, also das ganze Geschäft entwickelt sich ja im Grunde in ein regionales Geschäft, ja, also verbrauchsnah. Erzeugung aufbauen. Von daher wird die Entwicklung, die beurteile ich gar nicht so schlecht.
Was sehen Sie da als große Herausforderung? Denn noch ist es ja aktuell anders.
Die große Herausforderung ist auf jeden Fall, dass wir sowohl in der Energie wie auch im Verkehr viel investieren müssen. In Infrastruktur, auch in digitale Infrastruktur, auch in Glasfaser. Und wir haben eben viel über das Silicon Valley gesprochen. Das ist zum Beispiel eine Feststellung, die ich dort immer wieder gemacht habe. Investoren, mit denen wir gesprochen haben, mit denen ich selbst gesprochen habe, die sagen, naja, also dieses ganze Thema Energie- und Infrastrukturentwicklung, das ist uns viel zu langsam und das dauert ja lange, ehe man überhaupt damit Geld verdient. Digitales ist doch viel schneller und da wollen wir doch unser Geld platzieren.
Sie wurden im vergangenen Jahr ausgezeichnet als Energiemanagerin des Jahres. Welche tolle Idee hatten Sie denn da hinsichtlich der Finanzierung? Wo haben Sie neue Lücken gefunden?
Ja, ich wurde ausgezeichnet nicht für ein Produkt, aber ich sage Ihnen mal eine sozusagen Neuentwicklung, die wir bei der Entega in den letzten Jahren an den Markt gebracht haben, ist eine Flatrate für Strom und Internet. Also ein Bündelprodukt, ein zusammengefasstes Produkt für einen Internetzugang und einen Stromtarif zu einem Flatrate-Preis. Und ich glaube, das ist ein sehr faires Angebot. Und das wird sich aus meiner Sicht in den nächsten Jahren auch immer weiterentwickeln, dass man von vielen, vielen Anbietern auf einen geht, dem man auch vertraut, dem man vertraut, dass er fair ist und der Risiken für einen übernimmt, zum Beispiel im Mehrverbrauch etc.
Wenn man da aktuell nachguckt, das hatte ich gestern mal gemacht und da gab es dann auch Preisvergleiche und so weiter, da wurde jetzt gerade Entega nicht empfohlen. Zu lange Tarifbindungen wurden zum Beispiel auch kritisiert. Ändert sich dahingehend etwas?
Also gestern habe ich noch gelesen, dass wir empfohlen worden sind. Das ist
waren wir auf unterschiedlichen Portalen
ja,
unterwegs.
Immer ganz unterschiedlich, ne? Also wir sind auf jeden Fall, haben wir eine Tarifbindung, die nicht zu lang ist.
Sondern wie lang?
Wir werden immer empfohlen, auch für unsere schnelle Kündigungszeit, 4 Wochen. Und ich weiß jetzt nicht, worauf Sie Bezug nehmen. Das ändert sich auch. Und wir glauben, dass wir ganz fair sind mit den Kunden und auch mit der Zeit der Kündigung fair umgehen.
Wenn Sie heute Ihren Tag betrachten, was haben Sie denn schon anders gemacht im Vergleich zu der Zeit, als Sie das Digitale noch nicht so kritisch gesehen haben?
Ja, da kann ich ein paar Dinge nennen. Beispielsweise lege ich heute mein Handy nicht mehr auf den Tisch, wenn ich mich konzentrieren möchte, wenn ich mit jemand sprechen möchte. Früher habe ich das bei Konferenzen durchaus auf den Tisch gelegt. Heute haben die Handys keinen Platz mehr auf meinem Tisch. Und ich spreche auch meine Kollegen so an und sage, es wäre vielleicht besser für unsere Unterhaltung, wenn wir das nicht auf den Tisch legen. Das ist mal ein Thema.
Folgen Ihnen alle?
Ja. So, das andere ist, dass man überhaupt das Handy ja gar nicht überall hin mitnehmen muss. Ja, das ist ja auch sowas, was man zum Beispiel auf der Straße so oft sieht, ja, dass Menschen ihre Umgebung gar nicht mehr wahrnehmen, sondern während sie laufen, irgendwo reingucken oder ganz deutlich auch in der Bahn. Und das sind so Momente, wo man ja eigentlich mal zur Ruhe kommen könnte und über etwas nachdenken könnte und man berieselt sich mit Informationen. Das habe ich mir zum Beispiel auch abgewöhnt, dass ich ständig mein Handy auf dem Schoß habe und irgendwo reingucke.
Da geht es eben um das Gleichgewicht. Es könnte aber genauso auch aufgefasst werden, ach, da ist jemand innovations- und technikfeindlich. Wie erleben Sie das?
Also das erlebe ich jetzt in meinem Umfeld nicht. Ganz im Gegenteil, wir widmen uns als Firma sehr stark den neuen Dingen. Und ich persönlich auch bin hoch interessiert, gerade an Technologie. Ich würde heute, wenn ich nochmal studieren dürfte, Maschinenbau studieren oder Umwelttechnologie, auf jeden Fall was Technisches, weil ich der Meinung bin, dass wir viel mehr technologisches Wissen brauchen für unsere Zukunft. Also ich bin das Gegenteil von technikfeindlich, aber ich bin gegen Zeitverschwendung mit digitalen Diensten und Medien und ständigem Nachrichtenkonsum.
Wir haben ja eben über die Start-up-Kultur gesprochen. Sie sind im Hochschulrat bei der TU Darmstadt. Welche Innovationen begegnen Ihnen denn da?
Oh, ganz, 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 ganz viele.
Greifen Sie eine mal raus, die Sie so richtig beeindruckt hat.
Also, es gibt jede Menge Innovationen. Also ich habe neulich zum Beispiel, durfte ich mir angucken, eine Innovation, eine Jalousie, die gleichzeitig, also einfach eine Jalousie, ja, die nicht nur die Sonne abhält, sondern gleichzeitig Strom erzeugt. Finde ich eine tolle Idee.
Denkt man auch so gleich ein bisschen an eine Solarpaneele von,
ja, ja,
eigentlich vom Ausschauen.
Aber stellen Sie sich vor, Sie kaufen nur eine Jalousie, ja, und die kann das. Also intelligente Materialien ist für mich ein Thema der Zukunft.
Welche Entwicklung, welche Erfindung hätten Sie selbst gerne gemacht?
Auf jeden Fall was mit Stromerzeugung. Also Oberflächen, die stromerzeugend sind, sind für mich ein riesiges Feld der Zukunft. Natürlich auch Stromvermeidung, also Effizienztechnologien. Ich habe das intelligente Thermostat schon erwähnt. Dann ist ein sehr, sehr großes Feld natürlich das Thema Mobilität. Ja, wie werden wir uns in Zukunft fortbewegen? Was könnte, für mich eine tolle Frage, ja, was könnte ein moderner ÖPNV, wie könnte der aussehen?
Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht? Denn es muss ja immer reizvoller sein als das, was ich aktuell habe. Also was kann das Auto letztendlich überbieten im öffentlichen Nahverkehr?
Ja, zum Beispiel Bequemlichkeit, zum Beispiel Schnelligkeit. Ich war ja oft in Asien unterwegs, wenn Sie da in den ÖPNV gehen, haben Sie überhaupt keine Probleme mehr mit Fahrkarten kaufen, sondern Sie haben eine kleine Karte, die brauchen Sie noch nicht mal auszupacken. Da gehen Sie an einem Terminal vorbei und Sie haben die Fahrkarte gelöst. Das sind alles Themen, die wir noch sehr umständlich lösen in Deutschland.
Sie kommen aus ganz anderen Bereichen. Sie haben Anglistik und Musikwissenschaft studiert. Mit der Erfahrung von heute, was hätten Sie denn der jungen Marie-Louise Wolf als Musik- und Anglistikstudentin gesagt?
Was hätte ich gesagt? Also ich finde heute immer noch den Lehrerberuf, den ich ja eigentlich angestrebt habe, einen der wichtigsten, den es gibt. Also ich würde schon sagen, Lehrer sein ist eine tolle Herausforderung.
Sie haben es einfach zur falschen Zeit studiert.
Ja, genau. Ich habe ja damals in die Arbeitslosigkeit hinein studiert, leider. Es gab sowas wie Lehrerschwemme, ne? Heute haben wir ja das Gegenteil. dann würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, dass junge Leute heute sich für Technologie interessieren. Und zwar nicht nur für Digitaltechnologie, sondern für Realtechnologie. Ich glaube, dass wir viel mehr technologische Entwicklungen brauchen in den nächsten 20, 30, 50 Jahren und dass wir die Welt damit auch stark weiterentwickeln können. Denn was sind zum Beispiel ganz große Menschheitsherausforderungen? Natürlich das Thema Klimawandel. Ja, auch da muss uns die Technologie helfen. Das Thema Krankheiten überwinden. Das Thema, wie ernähren wir eine Welt, die immer mehr Menschen hat? Wie halten wir Wasser sauber? Für all diese großen Themen können wir und brauchen wir Technologie.
Und Sie haben ja einen vielfältigen Blick darauf. Sie sind viel unterwegs. Sie haben aber auch in den USA studiert. Sie waren in Großbritannien und in Deutschland haben Sie studiert. Was haben Sie denn wo jeweils mitgenommen? Was hat Sie da geprägt?
Also in den USA muss ich wirklich sagen, es war in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, dieser große Pragmatismus.
Ja, einfach mal machen.
Einfach machen. Ja, also wo ist das Klavier, wir räumen es weg. Ja, diese Einstellung, sich an Themen heranzuwagen, war für mich unheimlich befreiend und toll. Ja, fand ich richtig gut.
Großbritannien?
Großbritannien, ich war in Essex, sehr kritische Universität, auch gesellschaftskritische Universität. Ja, an Großbritannien finde ich ja immer noch so herausragend, wenn man das manchmal heute nicht mehr wahrnimmt, diese Humorfähigkeit. Ja,
die der schwarze so, Humor.
Ja, alle Arten von Humor. Ja. Die Welt nicht so mit Problemen behaftet zu sehen, sondern viel zu lachen. Das hat mich auch begeistert. Ja, und in Deutschland, ehrlich gesagt, ist es die große Ernsthaftigkeit, die auch ihre Reize hat.
Und die große Ernsthaftigkeit ist Ihrem Buch auch zu entnehmen. Da hat man manchmal den Eindruck, oh Gott, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Und es kann nur den Bach runtergehen. Woher nehmen Sie dann doch noch Ihre positive Energie?
Na, ich glaube, so schwarzmalerisch möchte ich ja gar nicht sein.
Es liest sich an vielen Stellen so.
Ich glaube, dass wir, ich rede ja ganz viel über amerikanische und chinesische Welten von heute. Ich glaube, dass wir uns sehr stark damit auseinandersetzen sollten, wie wir denn leben wollen in 30, 40 Jahren. Weil man kann immer gestalten, man kann Zukunft gestalten. Die wird uns nicht gegeben und wir brauchen uns davon auch nicht überfallen zu lassen. Wenn wir selber darüber nachdenken, wie wollen wir es eigentlich machen, ist das eine ganz gesunde Einstellung.
Das ist jetzt ein Appell an die Selbstverantwortung. Wo haben Sie die in Ihrem Leben das erste Mal vielleicht so richtig gespürt? Gab es dann einen Moment?
Ja, schon in meinem Studium. Selbstverantwortung im Sinne von, wir fingen damals an, Abfall zu trennen. Das war eine wichtige Art der Selbstvergewisserung. Was machst du da eigentlich? Schon auch mit dem Thema Energiesparen fing damals schon an, schon in meinem Studium. Ich weiß noch, wir haben uns wahnsinnig stark mit Werbung auseinandergesetzt.
Ne? Und das sind alles Themen, die Ihnen dann später als Marketing-Expertin und als Energie- und Wasserwirtschaftsexpertin begegnet sind. Also insofern kann man auch mit Anglistik und Musikwissenschaftler landen. Herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Marie-Louise Wolf.
Eins gehört. SWR1